Der Waffenstillstand im Iran-Krieg steht vor dem Aus. Schickt Kanzler Friedrich Merz nun Soldaten als Unterwerfungsgeste gegenüber Donald Trump? Hinweise darauf gibt es zumindest. Ein Bundeswehrkenner sagt sogar, wir robben uns langsam in den Krieg. Auf eins fasst die neuesten Entwicklungen zusammen. Außerdem in dieser Sendung grauenhafter Verdacht nach vertuschter Vergewaltigung in Berlin. Haben Mitarbeiter des Jugendclubs bei dem Verbrechen zugeschaut? Und schwere Vorwürfe im Pinacek-Untersuchungsausschuss. Hat ein tiefer Staat Österreichs Justiz im Griff? Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Auch das angeblich wichtigste Kriegsziel der USA, ein Ende des iranischen Atomprogramms, rückt offenbar in weitere Ferne. Denn Teheran zeigt sich in dieser Frage unnachgiebig. Der Chef der iranischen Atombehörde, Mohammed Islami, erklärte am Donnerstag laut örtlichen Medien mit Blick auf Atomforderungen der USA, das sind ihre Wünsche und diese Wünsche werden zu Grabe getragen. Mehr zur Lage im Nahen Osten gleich im Schwerpunkt. Doch zunächst weitere wichtige Nachrichten vom Donnerstag. Ein Bundeswehrsoldat, der die Corona-Injektion verweigert hat, wird nicht weiter verfolgt. Das Landgericht Frankfurt an der Oder stellte das Verfahren gegen den 37-Jährigen am Vormittag ein. Es handelte sich um eine Berufung der Staatsanwaltschaft. Zuvor war der Soldat bereits am Amtsgericht Fürstenwalde freigesprochen worden. Angeklagt war er wegen Befehlsverweigerung. Ein Gespräch mit seinem Verteidiger sehen Sie am Freitag in den Nachrichten auf 1. Die Meinungsfreiheit in Deutschland wird immer weiter eingeschränkt. Doch gegen diese Entwicklung regt sich Protest, auch von Prominenten. Am Mittwoch wurde daher die Berliner Erklärung zur Meinungsfreiheit veröffentlicht. Die Initiatoren warnen vor immer offeneren autoritären Tendenzen und wachsender Zensur. Zu den Erstunterzeichnern zählen unter anderem der Staatsrechtler Ulrich Vosgerau, der Mediziner Professor Suharit Bagdi, der Journalist und Autor Patrick Barb sowie der Medienwissenschaftler Norbert Bolz. Auch der mutige Arzt Dr. Thomas Köken gehört zu den Unterzeichnern. Er hatte in der Corona-Zeit selbst unter Repressionen zu leiden, nachdem er Maskenatteste ausgestellt hatte. Köken setzt sich für die Meinungsfreiheit ein.
Weil ich niemandem wünsche, in einer Gesellschaft zu leben, wo immer mehr Propaganda-Opfer nicht mehr fragen können und die anderen vor lauter Zensur nicht mehr fragen dürfen.
Mehr zur Verfolgung von mutigen Ärzten wie Dr. Thomas Köken sehen Sie in der großen auf 1 Ärzte-Doku Corona-Helden. Gejagt, gehetzt, geächtet unter www.auf1.tv. Die südlibanesische Großstadt Tyros. Schon zu Beginn des Krieges, als diese Aufnahmen entstanden, waren die Zerstörungen deutlich sichtbar. Mittlerweile dürften weitere Teile der Stadt in Trümmern liegen. Am Mittwoch gehörte Tyros zu rund 100 Angriffszielen der israelischen Luftwaffe. Aus Sicht Teherans ist das ein klarer Bruch der Waffenruhe. Denn der Iran versteht die Vereinbarung auch als gültig für den Libanon. Die USA und Israel weisen das zurück. Am Donnerstag setzte Israel die Angriffe fort. Diese Aufnahme des Militärs sollen schwere Schläge gegen Ziele der Hisbollah zeigen. Dabei wurde nach Angaben der Armee auch der persönliche Sekretär des Hisbollah-Führers Naim Qassem getötet. Generalstabschef Eyal Zamir betonte, Israel werde jede sich bietende Gelegenheit nutzen, um den Kampf gegen die Hisbollah fortzusetzen. Die iranischen Revolutionsgarden veröffentlichten unterdessen diese Karte. Sie zeigt festgelegte Seewege durch die Straße von Hormus und diese verlaufen durch iranisches Gebiet. Beobachter werten das als Hinweis. Teheran betrachtet die Meerenge weiterhin als gesperrt. Möglicherweise wurde sie sogar teilweise vermint. Parallel dazu äußerte sich US-Präsident Donald Trump. In einer Textbotschaft erklärte er, es wurde schon vor langer Zeit vereinbart, ungeachtet aller gegenteiligen falschen Rhetorik. Keine Atomwaffen und die Straße von Hormus wird offen und sicher sein. Mit wem diese Vereinbarung getroffen wurde und wann, ließ Trump offen. Die Äußerung heizt damit Spekulationen an, in welcher Form der Präsident die Realität wahrnimmt. Die erneuten Angriffe verstärken die Sorge vor einer neuen Eskalation und sie werfen eine zentrale Frage auf. Kann Europa sich aus diesem Konflikt heraushalten? Äußerungen aus Berlin lassen Zweifel aufkommen. Bundeskanzler Friedrich Merz erklärte, Deutschland wird in geeigneter Weise dazu beitragen, die freie Schifffahrt in der Hormuzstraße zu gewährleisten. Der verteidigungspolitische Sprecher der Union, Thomas Erndl, wertet das als möglichen Hinweis auf einen Marineeinsatz. Auch der einflussreiche frühere Bundeswehroberst Ralf Thiele sagte, wir robben uns in Richtung eines Engagements. Kritiker sehen darin eine Unterwerfungsgeste gegenüber Washington. Nach einem Vier-Augen-Gespräch mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte äußerte sich auch die US-Regierung. Trumps Sprecherin Caroline Levitt erklärte,
ich habe ein Zitat des Präsidenten. Die NATO wurde getestet und sie hat versagt. Es ist ziemlich traurig, dass die NATO dem amerikanischen Volk in den vergangenen 6 Wochen den Rücken gekehrt hat, obwohl die Amerikaner ihre Verteidigung finanzieren.
Hinter den Kulissen soll es zudem um eine mögliche NATO-Mission im Kriegsgebiet gegangen sein. Das berichten NATO-Kreise, offiziell bestätigt ist das nicht. Auffällig, die NATO veröffentlichte Bilder vom Treffen Ruttes mit US-Außenminister Marco Rubio, nicht jedoch vom Gespräch mit Trump. Offizielle Erklärungen blieben ebenfalls aus. Unklar blieb, nach Einschätzungen von Beobachtern, ob Trump nicht vor der Presse sprechen und Fragen beantworten will oder ob sein Umfeld ihn von Live-Auftritten abhält. Die Diskussion über eine mögliche deutsche Beteiligung rückt auch eine andere Debatte in den Fokus. Die Meldepflicht für Männer zwischen 17 und 45 Jahren bei längeren Auslandsaufenthalten. Verteidigungsminister Boris Pistorius hatte beschwichtigt, die Regelung werde außerhalb eines Spannungsfalls nicht angewendet. Der Jurist Ralf Ludwig erinnerte jedoch im Auf1-Interview an die weiterhin gültige Rechtslage.
Dem Gesetzeswortlaut nach gilt es eigentlich auch jetzt in Friedens- oder in Nichtwehrpflichtzeiten dieses Gesetz, wobei grundsätzlich eigentlich in dem Gesetz festgelegt ist, dass diese Genehmigung zu erteilen ist, in dem Fall, wo keine Einziehung zur Wehrpflicht ansteht. Aber laut dem Wortlaut dieses Gesetzes muss tatsächlich aktuell jeder Mann dieses Alters um eine Genehmigung anfragen.
Er weist zudem darauf hin, diese Regelung soll laut Pistorius nur durch einen Verwaltungsakt ausgesetzt werden. Sie könnte damit jederzeit ohne neuen Parlamentsbeschluss wieder aktiviert werden. Der Grund liege auf der Hand.
Es ist völlig klar, dass es sich hier um eine Kriegsvorbereitung handelt, dass hier klar sichergestellt wird, dass ausreichend Männer eben in dieser Altersgruppe im Prinzip verfügbar gehalten werden. Und warum macht man das? Also die Idee, die dahinter steckt, kann ja nur sein, wir werden diese möglicherweise in absehbarer Zukunft brauchen, um eben in kriegerischen Auseinandersetzungen ausreichend Soldaten zur Verfügung zu haben.
Unbestätigten Berichten zufolge denkt die US-Regierung über einen Abzug von Truppen aus als undankbar eingestuften NATO-Staaten nach, darunter auch Deutschland. Aktuell bleiben die Stützpunkte jedoch aktiv. Erst am Morgen startete ein US-Militärtransporter von Ramstein in Richtung Nahe Osten. Über dem Irak schaltete die Maschine ihre Kennung aus. Wohl keine andere Nachrichtensendung bringt Ihnen nicht nur die wichtigsten Fakten zur Lage im Nahen Osten, sondern analysiert auch die Zusammenhänge. Bei Auf1 sind Sie also bestens informiert. Möglich ist das nur durch Ihre Spende. Mehr dazu unter www.auf1.tv/unterstützen. Die Krise der deutschen Wirtschaft verschärft sich jetzt weiter. Nach Angaben des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung lag die Zahl der Firmeninsolvenzen im März bei 1.716 Fällen. Das sind 18% mehr als im Vorjahresmonat. Im Vergleich zu den Jahren vor Corona ist der Anstieg noch deutlicher und liegt bei 71%. Konkrete Gründe für die steigenden Insolvenzen nennt die Veröffentlichung nicht. Im Fall der vertuschten Vergewaltigung in Berlin hat Auf1 weiter recherchiert, während andere Medien kaum noch berichten. Dabei stößt unsere Redaktion auf neue, schaurige Details. Auf eins liegen eidesstattliche Versicherungen von zwei Personen vor. Aus Gründen des Quellenschutzes zeigen wir diese nur verpixelt. In den Dokumenten geht es unter anderem um ein Gespräch in den Räumen des Jugendzentrums Wutzki-Allee, dem Tatort. Bislang galt, die Mitarbeiter hätten erst nachträglich von der Tat erfahren und anschließend keine Anzeige gegen die mutmaßlichen arabischen Täter gestellt. Doch die eidesstattlichen Erklärungen zeichnen ein anderes Bild. Dort heißt es, die Personen wiesen darauf hin, dass Mitarbeiterinnen des Jugendzentrums Wutzki-Allee während des Übergriffs anwesend waren und diesen beobachtet haben. Sollte sich das bestätigen, würden sich die Vorwürfe massiv verschärfen. Nicht nur gegen die Leitung des Jugendzentrums, sondern auch gegen die politische Verantwortung im Bezirk unter Führung der linken Stadträtin Sarah Nagel. In den USA ist ein Neugeborenes nach einer Hepatitis-Impfung verstorben, nur wenige Stunden nach der Injektion, die es direkt nach der Geburt erhalten hatte. Das Kind erhielt keinen Kombinationsimpfstoff, sondern ausschließlich ein Präparat gegen Hepatitis. Nach Angaben des US-Impfrechtsanwalts Aaron Seary wurde in diesem Fall ein direkter Zusammenhang zwischen Impfung und Tod festgestellt. Zugleich verweist Seary darauf, dass der Hersteller selbst vor möglichen Hirnschäden im Zusammenhang mit dem Impfstoff Engerix B warnt. In Deutschland, Österreich und der Schweiz wird die Hepatitis-Impfung hingegen im Rahmen der sogenannten Sechsfachimpfung verabreicht. Bei Kombi-Impfstoffen kommt es häufiger zu Todesfällen. Hersteller des Präparats ist in allen Fällen der Pharmakonzern GlaxoSmithKline. Mafia-ähnliche Zustände in Österreichs Justiz? Diesen schweren Vorwurf erhebt der Korruptionsexperte Martin Kreutner im aktuellen Untersuchungsausschuss zum mysteriösen Tod des hochrangigen Justizbeamten Christian Pilnatschek. Kreutner kritisiert vor allem ein aus seiner Sicht zu enges Verhältnis zwischen ÖVP-Politikern und Justiz. Auch der FPÖ-Fraktionsführer und Anwalt Michael Schilchegger sprach von einem ÖVP-geprägten tiefen Staat in Österreich. Nach Redaktionsschluss wurde eine weitere zentrale Person befragt, eine ehemalige Mitarbeiterin von Ex-Innenminister Wolfgang Sobotka. Er gehört ebenfalls der ÖVP an. Die heutige Kabinettsmitarbeiterin im Innenministerium unter Gerhard Karner soll zu den letzten Personen gehören, die Pilnatschek lebend gesehen haben. Seit Beginn des Iran-Krieges sind die Preise für Öl und Gas deutlich gestiegen. Auch der fragile Waffenstillstand konnte daran bislang nichts ändern. Doch der Konflikt am Golf ist nur ein Teil des Problems. Die Europaabgeordnete der FPÖ, Petra Steger, sieht die Hauptursache an anderer Stelle und macht vor allem Brüssel verantwortlich. Im Interview des Tages erhebt sie schwere Vorwürfe gegen die EU-Politik. Das Gespräch wurde vor rund zwei Wochen auf der CPAC Hungary aufgezeichnet.
Das ist ja eine Veranstaltung, die ihren Ursprung in den USA hat. Am Anfang ist sehr stark auch Donald Trump immer wieder erwähnt worden. Er hat auch eine Videobotschaft gehalten. Andererseits mit dem Iran-Krieg könnte diese Bewegung auch durchaus gespalten werden. An der Frage, ist dieser Krieg richtig oder falsch? Befürchten Sie das oder wie nehmen Sie da die Stimmung wahr?
Prinzipiell muss ich betonen, dass ich eine internationale Zusammenarbeit über die europäischen Grenzen hinaus mit patriotischen Kräften für extrem wichtig erachte, weil das, womit wir konfrontiert sind und wo wir auch in Österreich und in vielen anderen Ländern bekämpft werden, geht auch über Europa hinaus. Das sind Netzwerke, die Globalisten-Netzwerke, die uns mit allen Mitteln auch bekämpfen. Deswegen ist diese Zusammenarbeit sehr wichtig. Gibt es Unterschiede in den Positionen der Parteien und in den Ländern? Na, selbstverständlich. Aber uns eint alle, dass wir uns einsetzen in erster Linie für unsere eigene Heimat, dass wir patriotisch sind, dass wir für Freiheit stehen, vor allem für Medienfreiheit und gegen diese Zensur. Auch da ist die USA und Trump eine wichtige Unterstützung beim Kampf gegen diese Zensurauswüchse. Jetzt gibt es einen Krieg. Wir als neutrales Land befürworten natürlich niemals einen Krieg und wir sind auch immer sehr zurückhaltend. Wir leben diese Neutralität, die in unserer Verfassung verankert ist. Und in erster Linie ist es schon Aufgabe der Europäischen Union, sich für die Anliegen der eigenen Bürger einzusetzen. Und hat dieser Krieg Auswirkungen? Ja, wir sehen es natürlich in den Energiepreisen. Aber in erster Linie sollten einmal diese Energiepreis explodierenden Maßnahmen, die es schon seit vielen Jahren in der Europäischen Union gibt, beendet werden. Stichwort CO2-Zertifikatenhandel, CO2-Steuer, diese künstliche Verknappung der Energie, die wir seit der Energiewende erleben, diese Sanktionen gegen Russland, den Ausstieg aus russischem Öl und Gas, das alles werden einmal Maßnahmen in Europa, die zu treffen sind, um zum Beispiel die Energiepreise nach unten zu bringen. Die Europäische Union treibt selber diese Energiepreise hinauf. In erster Linie, wir wissen es, durch eine linke Politik zur Rettung des Klimas, wo das Ziel seit vielen, vielen Jahren ist, die Energie künstlich zu verknappen und dadurch teurer zu machen und dadurch den Konsum zu reduzieren. Das alles ist schon lange gewollt und dasselbe, sage ich mal, wird es Migrationsströme geben. Natürlich, ja, immer wenn es Kriege gibt, Konflikte gibt, gibt es Migrationsströme. Aber auch da ist es die Verantwortung der Europäischen Union in erster Linie, die Außengrenzen selber zu schützen.
Sie hatten gesagt, es ist wichtig, dass die patriotischen Bewegungen in Europa zusammenarbeiten. Wie sehen Sie denn diesen Stand der Zusammenarbeit im EU-Parlament? Sind Sie ja im Grunde immer noch in 2-3 Fraktionen aufgeteilt?
Ja, aber inhaltlich trennt uns wenig. Wir arbeiten auch über diese Fraktionsgrenzen hinweg zusammen. Das beste Beispiel sieht man ja an der hervorragenden Zusammenarbeit der FPÖ mit der AfD, die ja leider Gottes in einer anderen Fraktion sitzt. Das heißt, diese Zusammenarbeit funktioniert thematisch und natürlich ist irgendwann das Ziel, eine große rechte patriotische Parteifraktion auch auf der Ebene zu gründen und die Chancen stehen sehr gut. Es gibt eine rechte Mehrheit auch in Europa.
Im April sind hier in Ungarn Wahlen und sind wir beide nicht wahlberechtigt in Ungarn, aber wie weit könnten diese Wahlen auch das Klima der patriotischen Bewegung in Europa verändern, wenn zum Beispiel Orbán hier sein Amt verliert?
Egal was passiert, wir kämpfen weiter. Wir haben einen klaren Auftrag von den Bürgern, für unsere Heimatländer zu kämpfen, in diesem Sinn auch auf europäischer Ebene zusammenzuarbeiten. Aber natürlich ist diese Wahl richtungsentscheidend für die Europäische Union und unglaublich wichtig, weil Viktor Orbán seit vielen Jahren das Bollwerk ist gegen diesen Zentralisierungswahn, den wir auf europäischer Unionsebene erleben. Er war der erste und einzige, der auch tatsächlich die Grenzen geschützt hat. Dafür wurde er auch massiv bestraft mit hunderten Millionen und allen möglichen Verfahren gegen ihn. Wir erleben jede Woche mindestens 3 Ungarn-Debatten, wo auf Orbán ein richtiges Bashing betrieben wird. Man sieht auch jetzt schon, wie die Europäische Union alles versucht, um in diese Wahlen auch Einfluss auszuüben. Die Europäische Union ist keine Demokratie mehr. Erst vor kurzem wurde unter dem Digital Services Act jetzt wieder der Zensurmechanismus aktiviert, um Postings und Beiträge von Fidesz und Orbán zu drosseln oder gar löschen zu lassen. Die Trusted Flaggers, die NGOs sind wieder unterwegs, um Zensur auszuüben. Ich glaube, dass da noch viel mehr kommen wird. Brüssel will unbedingt diesen Erfolg von Orbán verhindern. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass so wie heute auch viele patriotische Kräfte hier sind, um auch zu unterstützen und als klare Zeichen auch zu setzen. Wir stehen ein für Demokratie. Brüssel soll sich zurückhalten und hat endlich Demokratie zu respektieren.
Sie haben gesagt, die Europäische Union ist im Grunde keine Demokratie mehr und mischt sich in Ungarn ein. Wir haben das gesehen bei den Wahlen in Rumänien, die sozusagen für ungültig erklärt wird. Es gibt bis heute die Diskussion über die Auszählung der Bundestagswahl, ist jetzt ein etwas anderes Thema. Aber in Ungarn hat die EU ja aktuell nicht den Einfluss, dass sie Wahlen rückgängig machen kann. Aber was für Einfluss nehmen Sie da wahr?
Ja, massiv über Social Media, wie gesagt, über den Digital Services Act und natürlich massiv über horrende Zahlungen an linke NGOs. Wir wissen, es wurde vor nicht allzu langer Zeit aufgedeckt, dass in nur 5 Jahren rund 17 Milliarden Euro an NGOs über die Europäische Union alleine geflossen sind. Und da rede ich noch nicht einmal das, was von den Großsponsoren und Milliardäre oder von den Nationalstaaten in NGOs fließt. Das ist in Wahrheit nichts anderes als ein Aktivistennetzwerk Brüssels. Da wurde zum Beispiel wurden NGOs finanziert, dass die Lobbyarbeit betreiben im Sinne auch Brüssels und ihrer der Eurokraten, ihrer Politik. Aber das ist nicht nur das Einzige. Wir sehen natürlich den politischen Druck massiv. Wir haben Debatten im Europäischen Parlament bis hin zum Europäischen Rat, dass Ungarn das Vetorecht entzogen werden soll, dass sie nichts mehr ein Vetorecht haben sollen, weil sie auch jetzt diese Ukraine-Zahlungen blockieren, weil die Ukraine die Energieversorgung ungefährdet und blockiert. Also auch da setzt sich die Europäische Union nicht für die Interessen eines Mitgliedstaates ein. Auch darüber wird natürlich massiv Druck ausgeübt. Die Ukraine blockiert die Druzhba-Pipeline. Ja. Öl, Gas, alles ist unter Beschuss, um Ungarn auch wirtschaftlich unter Druck zu setzen. Die EU-Kommission schaut zu, wird nicht aktiv. Das Ganze ist ja natürlich da, um auch Druck auszuüben auf diese Wahlen.
Auf eins lässt auch Stimmen zu Wort kommen, die die EU-Politik kritisieren. Unsere unabhängige Berichterstattung können Sie unterstützen über das Formular gleich unter dieser Sendung. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.